D-Radio Wissen. Update.
Dieser Kompromiss hätte eine Chance, alle Parteien im Friedensprozess dazu zu animieren, erneut an den Tisch der Verhandlungen zu treten. Insofern ist das natürlich eine symbolische Resolution.
Mit einer Geste will das EU-Parlament dem Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern neuen Schwung geben. Das beschreibt auch der SPD-Abgeordnete Arne Lietz. Eine symbolische Geste zwar, aber eine große, nämlich die Anerkennung Palästinas. Darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Zwischen Israel und Palästina herrscht eine neue kleine Eiszeit. Die EU will sich als Vermittler einbringen und den Druck auf die beiden Streitparteien erhöhen. Aber kann man den Staat Palästina einfach so anerkennen, ohne Israel vor den Kopf zu stoßen und ohne die umstrittene radikal-islamische Hamas für Gewalttaten zu belohnen? Darüber wurde lange diskutiert im EU-Parlament. So richtig auf einen Nenner kam man schließlich auch nicht. Anerkennung ja, aber nicht sofort war das Ergebnis, erklärt Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion.
Wir haben zum Ausdruck gebracht, dass diese Anerkennung von Palästina das Ende des Prozesses ist. Das heißt, es gibt keine sofortige und keine unkonditionierte Anerkennung, sondern am Ende vom Verfahren, von Verhandlungen, kommt es zu diesem Schritt.
Bedingung ist, Palästina soll nur als Staat anerkannt werden, wenn sich die Friedensverhandlungen günstig entwickeln. Linke, Liberale und Grüne, wie die Fraktionschefin der Linken Gabi Zimmer, sind enttäuscht.
Dass diese Anerkennung des Staates Palästina mit Vorbedingungen verknüpft worden ist, das halten wir für problematisch, das halten wir nicht für gut. Wir sind der Meinung, die Anerkennung des Staates Palästina ist die Voraussetzung auch für Friedensverhandlungen und nicht umgekehrt.
Und noch ein Haken hat die Entscheidung. Das EU-Parlament hat in der Sache eigentlich nichts zu sagen. Die Mitgliedstaaten entscheiden das ganz alleine. Einige erkennen Palästina schon an, zum Beispiel Zypern, Malta und einige östliche Länder wie Tschechien, Ungarn und Rumänien. Und auch die Parlamente in Frankreich, Großbritannien, Spanien und Irland haben sich dafür entschieden, aber die Regierungen sind nicht mitgezogen. Letztlich geht es aber auch darum, dass die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini etwas hat, mit dem sie an Israel und die Palästinenser herantreten kann.
Weil wir der erste Handelspartner Israels sind und der wichtigste Geldgeber für die palästinensischen Autonomiebehörden. Und wir können der erste politische Player in der Region sein, um einen Dialog zu befördern.
Für Israel ist die Entscheidung des EU-Parlaments jedenfalls erst einmal ein Schlag. Und auch eine weitere Nachricht kam gar nicht gut an. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die palästinensische Hamas von der EU-Liste mit Terrororganisationen gestrichen werden muss. Nicht, weil sie keine Terrororganisation sei, sondern weil die Beweise dafür falsch gesammelt wurden. Die basierten nicht auf bestätigten Untersuchungen der Behörden, sondern auf Infos aus der Presse und im Internet. Jetzt muss die EU erstmal neue Belege sammeln. Israels Premier Benjamin Netanyahu nannte die Entscheidung heuchlerisch.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Entscheidung des EU-Parlaments, Palästina unter Auflagen anzuerkennen, wird auch im Netz diskutiert. Auf Tagesspiegel schreibt ein User: Europa sollte endlich mit seiner moralisch gemeinten Masturbation aus Symbolgesten aufhören. Es ist dermaßen unglaubwürdig. Im Übrigen würde es zur Lösung des Nahostproblems ungemein helfen, wenn sich nicht ständig die halbe Welt einmischen würde und dort ihr eigenes Süppchen kochen würde. Michael Hoffmann findet die Entscheidung des EU-Parlaments gut. Bei Focus.de kommentiert er: Das wurde aber auch Zeit. Nachdem schon etliche europäische Länder Palästina als Staat anerkannten, sollen auch die anderen nachziehen. Nur dann ist Palästina auf Augenhöhe mit Israel und kann gleichberechtigt Friedensgespräche führen. Bei Twitter sind die Kommentare zur Palästina-Anerkennung überwiegend negativ. Chucky Goldstein schreibt: Welches Palästina wurde denn gerade von der EU anerkannt? Also welche Regierung, welche Grenzen, welche Verfassung und so weiter? Alexander Nabert twittert: Am gleichen Tag die Hamas von der Terrorliste streichen und Palästina anerkennen. Mehr kann Europa Terrorismus gar nicht belohnen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Pkw-Maut kommt, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist wahrscheinlich nicht der Einzige in der Koalition, der erleichtert ist. Mit dem Ja zur Maut hat das Kabinett eine unliebsame Entscheidung hinter sich gebracht. Wenn der Bundestag die beiden Gesetze zur Maut planmäßig verabschiedet, dann zahlt jeder deutsche Autobesitzer ab dem Jahr 2016 zwischen 24 und 130 Euro. Je nachdem, wie groß sein Auto ist und wie umweltfreundlich. Das, was er dafür mehr zahlt, soll ihm aber bei der Kfz-Steuer erlassen werden. Fahrer aus dem Ausland müssen Vignetten kaufen, wenn sie auf deutschen Autobahnen unterwegs sind, ohne Geld-Zurück-Garantie. Dobrindt klingt rundum zufrieden mit der Maut.
Sie ist sinnvoll, weil jeder zusätzliche Euro, der eingenommen wird, direkt in die Straße investiert wird. Sie ist fair, weil sie seit vielen Jahren in einer Vielzahl unserer Nachbarländer genauso auch praktiziert wird. Und sie ist gerecht, weil sie diejenigen, die bisher kostenlos unsere Straßen benutzen, angemessen beteiligt.
Streit gab es in der Koalition aber zum Schluss noch darum, ob Maut und Kfz-Steuer unabhängig voneinander sein sollen. Die SPD hatte befürchtet, dass damit die Maut heimlich erhöht werden kann und die Bürger dann doch noch draufzahlen müssen. Der Satz wurde aber gestrichen. Streit mit der Opposition gibt es bei einem anderen Punkt. Verkehrsminister Dobrindt rechnet mit
Mehreinnahmen von 500 Millionen Euro. Pro Jahr.
Der ADAC und die Opposition, die rechnen dagegen anders. Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Letztendlich ist es ein Projekt, das kein Geld einbringen wird. Das ist ein Projekt, das nicht EU-rechtskonform ist. Das ist ein Projekt, das ökologisch blind ist und sozial ungerecht ist. Und trotzdem ist es nicht mehr reiner CSU-Murks, sondern es ist inzwischen das Projekt der ganzen großen Koalition.
Und Ärger kommt auch noch aus einer anderen Ecke, von der EU-Kommission. Die sieht nämlich in der Maut eine 1a-Ausländerdiskriminierung, obwohl die Koalition angibt, rechtlich sei mit den neuen Gesetzen alles in Ordnung. Ein böser Brief aus Brüssel folgte. Mehr kann die EU-Kommission zurzeit aber nicht tun, solange das Gesetz noch nicht durch den Bundestag ist. Dann könnte auf Deutschland aber ein Vertragsverletzungsverfahren zukommen. Und unsere Nachbarn Österreich, Niederlande und Belgien haben schon angekündigt, dass sie vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Maut klagen werden. Der Streit um die Maut ist also noch lange nicht vorbei. Firmenerben kamen bisher gut weg bei der Erbschaftssteuer. Wenn sie die geerbte Firma weiterführen und 7 Jahre lang die Mitarbeiter behalten, dann müssen sie keine Steuern auf ihr Erbe zahlen, während Privaterben voll zur Kasse gebeten werden. Das geht so nicht, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Richter waren der Meinung, das Gesetz soll eigentlich kleine und mittelgroße Unternehmen und deren Arbeitsplätze schützen. Es profitieren aber auch andere.
Es überschreitet aber die Grenze des Zulässigen, Großunternehmen oberhalb der kleinen und mittelständischen Betriebe ohne jegliche Prüfung ihres konkreten Entlastungsbedürfnisses von der Steuer zu befreien.
Großunternehmen müssten also nach Meinung der Richter eigentlich erstmal nachweisen, dass die Steuer tatsächlich Arbeitsplätze gefährdet. Vom Verband der Familienunternehmer heißt es, dass auch große Firmen keine Erbschaftssteuer zahlen, sei gut für alle, auch den Staat. Das sagte Geschäftsführer Albrecht von der Hagen im Deutschlandfunk.
Wenn man einmal guckt, was ist ermöglicht worden durch diese Verschonung, ja, dann haben wir, dass trotz Finanzkrise Deutschland hervorragend durchgekommen ist mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Dadurch konnte weiter investiert werden. Eines der Ergebnisse sind diese Rekordsteuereinnahmen, die außerhalb der Erbschaftssteuer in die Kassen der Finanzämter fließen.
Und noch ein Punkt hat dem Gericht nicht gefallen. Zurzeit sind alle Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern sowieso von der Erbschaftssteuer befreit. Klingt wie eine Ausnahmeregelung, betrifft aber de facto 9 von 10 Firmen in Deutschland. Die Regel, Steuern zu zahlen, ist hier also eher die Ausnahme. Die Regierung hat jetzt 1,5 Jahre Zeit, das Gesetz zu ändern. Finanzminister Wolfgang Schäuble hat versprochen, das auch so schnell wie möglich umzusetzen. Bis dahin bleibt aber alles beim Alten. Pakistan trauert um die 140 Menschen, die beim schlimmsten Anschlag der Taliban in der Geschichte des Landes getötet wurden. Ein Mordkommando hatte eine Schule gestürmt mit der Anweisung, keinen am Leben zu lassen. 3 Tage lang gilt jetzt in Pakistan eine Staatstrauer. Flaggen wehen auf Halbmast, überall brennen Kerzen. Viele Eltern behalten ihre Kinder heute lieber zu Hause, aus Angst.
Ich verurteile diese unverzeihliche Schandtat. Die Angst hat sich in unsere Herzen gefressen. Die Regierung muss handeln, unsere Herrscher müssen handeln.
Die Taliban gibt an, dass sie mit dem Anschlag Rache üben wollte für das harte Vorgehen der Armee gegen die Terrororganisation. Pakistanische Militärangehörige sollten spüren, wie es ist, Familienangehörige zu verlieren. Die pakistanische Regierung antwortete mit Härte. Sie setzte die Todesstrafe für Terroristen wieder in Kraft und bombardierte Taliban-Verstecke.
Was noch wichtig wird.
In der Beziehung zwischen USA und Kuba könnte eine Wende bevorstehen. US-Präsident Barack Obama hat eine bedeutende Veränderung angekündigt, die er in einer Pressekonferenz am Abend bekannt gibt. Möglich ist, dass die USA in Kuba wieder eine Botschaft eröffnen. Das griechische Parlament entscheidet am Abend darüber, wer neuer Staatspräsident wird. Es gibt allerdings nur einen Kandidaten, den Konservativen und Ex-EU-Kommissar Stavros Dimas. Es könnte aber sein, dass es einige Wahlgänge braucht, bis eine Entscheidung fällt. Es gibt keine klaren Mehrheiten.
Und sonst in der Welt?
Die UNO schätzt, dass wegen der Ebola-Epidemie mehr als 1 Million Menschen in Westafrika von Hunger bedroht sind. Dazu haben die UNO-Ernährungsorganisation und das Welternährungsprogramm eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. In der steht, dass die Lebensmittel jetzt schon für 500.000 Menschen in Liberia, Sierra Leone und Guinea knapp sind. Bis März könnte sich diese Zahl verdoppeln. Die Ebola-Epidemie hat zum Beispiel für schlechte Ernten gesorgt, weil Arbeiter krank wurden oder Angst hatten, sich anzustecken. Außerdem leidet der Handel, weil Grenzen geschlossen wurden und Bezirke unter Quarantäne stehen. Die UNO fordert, dass die internationale Gemeinschaft nicht nur Nothilfe leistet, sondern auch die Landwirtschaft in den betroffenen 3 Ländern unterstützt. Nach Angaben der Organisation sind dort bisher rund 6.900 Menschen an Ebola gestorben. China finanziert eine neue Schnellzugverbindung zwischen Belgrad und Budapest. Regierungschef Li Keqiang und seine Kollegen aus Serbien und Ungarn haben dazu ein Abkommen unterzeichnet. Laut Korrespondenten kostet die Strecke 2 Milliarden Euro. Sie wird 350 Kilometer lang und soll in 2 Jahren fertig sein. Von Belgrad nach Budapest brauchen Züge dann nicht mehr 8 Stunden, sondern nur noch knapp 3. Die chinesische Regierung berät gerade auf einem Wirtschaftsgipfel in Belgrad mit 16 Staaten aus Ost- und Südosteuropa. Ziel ist, dass chinesische Waren schneller und billiger nach Europa kommen. Deshalb will China in europäische Infrastrukturprojekte investieren. Als Eintrittstor nach Europa soll vor allem der griechische Hafen Piräus genutzt werden. Bei McDonald's in Japan gibt es im Moment nur kleine Portionen Pommes. Der Grund: der Fastfood-Kette gehen die Kartoffeln aus, wegen eines Streiks an der US-Westküste. Da laufen Tarifverhandlungen für rund 20.000 Hafenarbeiter. Von der US-Westküste aus wird ein großer Teil der Kartoffeln für den japanischen Markt angeliefert. McDonald's betreibt mehr als 3.000 Restaurants in Japan. Das Unternehmen verkauft Menüs wegen der kleineren Pommesportionen inzwischen billiger.
Wissensnachrichten.
Peter Neuhaus, du hast eine Geschichte dabei, die das Zeug hat zu einer echten neuen CSI-Folge. Im Mittelpunkt sind rätselhafte Spuren im Zahnstein von Skeletten. Worum geht's genau bei dem Fall?
Es geht um die Bewohner der Osterinsel im südlichen Pazifik. Die Insel ist spätestens seit dem 13. Jahrhundert besiedelt und die Bewohner haben so ziemlich alle Palmen gefällt, um damals Felder anlegen zu können. Und das passt aber so gar nicht zu dem, was Wissenschaftler an den Zähnen von Skeletten der Inselbewohner gefunden haben, nämlich Palmenreste.
Also ich habe das richtig verstanden. Die Palmen waren eigentlich längst abgeholzt.
Ja, genau.
Wie kamen denn dann die Palmen in die Nahrung?
Ja, Wissenschaftler aus Neuseeland und den USA haben herausgefunden, dass die Inselbewohner zum größten Teil von Süßkartoffeln gelebt haben. Dann sind die Forscher sozusagen unter die Landwirte gegangen und haben Süßkartoffeln im Boden der Osterinsel eingepflanzt. In der Schale der Kartoffeln haben sich winzige Bodenteilchen eingelagert. Und es zeigte sich, dass auch Jahrhunderte nachdem die Palmen abgeholzt wurden, immer noch jede Menge Spuren davon im Boden der Insel sind. Und so kamen dann auch Palmreste in den Zahnstein der Inselbewohner. Forschern zeigt das, dass sie vorsichtig sein müssen, wenn sie durch Spuren in Fossilien darauf schließen wollen, wovon sich die Bewohner einer bestimmten Region ernährt haben. Und Relikte im Zahnstein können eben auch daher stammen, dass Nahrungspflanzen sie schon während des Wachstums aus der Umwelt aufgenommen haben.
Wir wechseln mal in die Tierwelt. Gottesanbeterinnen, die vernaschen ja gerne mal ihre männlichen Sexualpartner. Zu den Verführungskünsten der Insekten, da gibt es jetzt was Neues.
Ja, eine australische Biologin, die hat untersucht, ob sich hungrige Gottesanbeterinnen anders verhalten als satte. Zur Erklärung: männliche Tiere bevorzugen eigentlich die satten Weibchen, nicht nur, weil sie von denen eher nicht gefressen werden, sondern weil die auch mehr Eier produzieren können. Und da setzen die Ausgehungerten offenbar auf das Mittel der Täuschung als Notstrategie. Ein Versuch zeigte, dass sie männliche Tiere besonders gut anlocken konnten, wohl weil sie mehr Pheromone ausstoßen. So gleichen die Tiere ihre fehlende Attraktivität aus und kommen besser an männliche Sex- und Nahrungslieferanten.
Wie praktisch. Dann gibt es noch eine Idee, die auch praktisch ist, nämlich dazu, wie man Teile von ausrangierten Laptops sinnvoll nutzen kann.
Ja, IT-Wissenschaftler aus den USA versuchen das gerade mit alten Akkus. Die meisten haben einer Stichprobe zufolge noch so viel Saft, dass man damit eine LED-Lampe über mehrere Stunden versorgen kann. Und die Forscher, die schraubten die alten Akkus auf und kombinierten da die besten Akkuzellen miteinander. Dann bekam das Ganze ein neues Gehäuse plus LED-Lampe und wurde testweise Testweise an Straßenhändler und Slumbewohner in Indien weitergegeben. Nach 3 Monaten sagten die Tester, das neue Licht hat gut funktioniert, nur die Lampe könnte etwas heller leuchten. Gerade in Gebieten ohne Stromversorgung würden solche Geräte in Kombination mit Solarzellen gebraucht, vor allem wenn sie durch das Recycling der Akkus viel günstiger werden.
Von allem gab es heute was. Rätselhafte Spuren im Zahnstein, unwiderstehliche Insekten und ein zweites Leben für alte Computerteile. Dankeschön, Peter.
Wetter.
Auch heute Abend und heute Nacht bleibt es bei dicken Wolken und Regen. In höheren Lagen schneit es auch. Dazu 8 bis minus 1 Grad. Morgen bleibt es weiter ungemütlich und nass. Dabei wird es sehr mild. Maximal 5 bis 14 Grad sind drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.